Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir erreichen diesmal innerhalb des alttestamentlichen Hiob-Buches einen ziemlich markanten Punkt, und zwar den Abschluss des sehr umfangreichen Mittelteils. Dieser Mittelteil umfasst die Kapitel 4 bis 31. Er enthält die Reden der drei Freunde Eliphas, Bildad und Zophar sowie Hiobs Antwortreden. Die letzte Antwortrede Hiobs ist immerhin 6 Kapitel lang, wobei nur die Kapitel 26 und 27 sich wirklich auf die vorausgegangene Rede seines Freundes Bildads beziehen. Sie erinnern sich vielleicht, in Kapitel 28 folgt dann eine Art Loblied auf Gottes Schöpfung und seine Weisheit. Kapitel 29 besteht aus einem Rückblick auf Hiobs glückliche Zeiten. In Kapitel 30 schildert er sein gegenwärtiges Unglück. Und nun liegt also Kapitel 31 vor uns, mit dem Hiob seine Schlussrede beendet. Das Thema? Noch einmal und abschließend beteuert Hiob seine Unschuld. Er habe nichts getan, was Gott dazu veranlasst haben könnte, ihm so viel Leid zuzufügen. Der Mittelteil des Hiob-Buches, der die Kapitel 4 bis 31 umfasst, besteht aus den Reden der drei Freunde Eliphas, Bildad und Zophar sowie aus Hiobs Antwortreden. Der Tenor von Hiobs Antwortreden lässt sich in einem kurzen Satz zusammenfassen. Ich bin unschuldig. Die Auseinandersetzung mit seinen Freunden muss Hiob fast wie einen Schlagabtausch empfunden haben, denn ständig versuchten sie, ihn in die Knie zu zwingen. Er sollte doch endlich zugeben, dass er sich irgendwie an Gott versündigt habe. Ihrer Logik zufolge hätte Gott dem frommen Hiob niemals ein solches Leid zugefügt, wenn Hiob nichts auf dem Kerbholz hätte. Nach 2 Rederunden waren Hiobs Freunde so langsam mit ihrem Latein am Ende. Eliphas hielt noch eine 3. Rede. Bildad gab nach wenigen Sätzen auf, und Zophar hat überhaupt nichts mehr gesagt. Okay, dachte sich Hiob, dann will ich euch noch mal meine Meinung sagen. Mit Kapitel 31 sind wir nun im allerletzten Teil von Hiobs Schlussrede angelangt. Während Hiob sich immer wieder selbst verteidigte, kam es dazu, dass er zugleich Gott anklagte. Er deutete an, dass Gott einen Fehler macht, indem er Hiob anscheinend mit dem Tod seiner Kinder, dem Verlust seines Wohlstands und durch eine schreckliche Krankheit bestraft. So verständlich Hiobs Haltung aus menschlicher Sicht auch sein mag, Gott zu beschuldigen und ihm vorzuhalten, dass er einen Sünder angeblich grundlos bestraft, das ist einfach nur dreist. Schließlich muss Sünde bestraft werden. In dem Moment, wo jemand anfängt, sich selbst zu rechtfertigen und sich als völlig schuldlos darzustellen, wird Gott sozusagen mit dem Finger auf den Betreffenden zeigen und den Irrtum aufklären. Weiser wäre es von Hiob gewesen, sich selbst als einen sündigen Menschen wahrzunehmen und mit seiner Sünde vor Gott zu treten. Denn dann ist Gott bereit, uns anzunehmen. Für den Selbstgerechten hat er dagegen nur seinen Zorn übrig. Hiob fehlt es an Demut. Demut ist eine Charaktereigenschaft, die wir bewundern und die wir gern bei anderen sehen. Wir lieben es, wenn im Sport 2 Mannschaften gegeneinander antreten, sich einen fairen Kampf liefern und wenn schließlich die eine Seite ihre Niederlage eingesteht, während von der anderen Seite das Kompliment kommt, unsere Gegner haben sich tapfer geschlagen. Wenn die Verlierer dagegen um den heißen Brei herumreden oder den Grund für ihre Niederlage den Gegnern in die Schuhe schieben wollen, dann haben wir nur Verachtung für sie übrig. Mein Eindruck ist, dass uns das Buch Hiob unter anderem lehren will, Gott gegenüber ehrlich zu sein. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir uns so aufspielen, als wären wir die Helden und hätten etwas Großartiges geleistet, so dass Gott froh sein muss, uns in seinem Team zu haben. Eine solche Arroganz ist für Gott einfach nicht hinnehmbar. Spätestens dann, wenn er eines Tages Gericht halten wird, muss jeder den Platz einnehmen, der ihm tatsächlich zukommt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, heißt es, Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es ist also notwendig, dass jeder, auch jeder Christ, sich selbst prüft und dann demütig vor Gott die eigenen Schwächen und die eigene Sündhaftigkeit eingesteht. Dieses Eingestehen der Sündhaftigkeit spielt in vielen Büchern der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, eine wichtige Rolle. Auf einige Bibelstellen möchte ich kurz eingehen. Zum Beispiel Psalm 34. Da heißt es: Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Von Gerechten ist hier die Rede, die in ihrer Not zu Gott schreien. Aber was hat sie zu gerechten Menschen gemacht? Wohl die Tatsache, dass sie zerbrochenen Herzens sind und ein zerschlagenes Gemüt haben. Schlichter ausgedrückt, es handelt sich um Menschen, die sich und ihre Position vor Gott richtig einschätzen. Die wissen, dass sie als sündhafte Menschen auf Gottes Gnade angewiesen sind. Entsprechend gilt für Christen das, was Paulus im Römerbrief Kapitel 3 niedergeschrieben hat. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünde vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Soweit dieses Zitat aus dem 3. Kapitel des Römerbriefes. Zurück zum Alten Testament, und zwar zum Buch des Propheten Jesaja. Auch da geht es unter anderem um das Eingestehen der eigenen Sündhaftigkeit. Hier ein Zitat aus Kapitel 57. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Wieder wird betont, dass Gottes Zuwendung denen gilt, die Gott nichts vormachen wollen, sondern die als sündhafte Menschen vor ihn kommen und ihn um Gnade bitten. Ich meine, dass gerade auch Christen sich dies immer wieder vor Augen führen sollten. Durch Christus erlöst zu sein, bedeutet nämlich nicht, selbstbewusst die Hände in die Hüften zu stemmen und sich, bildlich gesprochen, dreist vor Gott aufzubauen. So als ob man sagen wollte, Ätsch, Christus ist mein Fürsprecher, mir kann niemand etwas anhaben. Machen wir uns vielmehr bewusst, Gott ist der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. So hat es Jesaja in dem gerade vorgelesenen Vers ausgedrückt. Und Gott wird dort mit den Worten zitiert: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Übrigens sind Christen, die eingebildet und egoistisch sind, auch für ihre Mitmenschen keine angenehmen Zeitgenossen. Jesus selbst hat jedenfalls etwas ganz anderes vorgelebt. Er nahm Knechtsgestalt an, heißt es im Philipperbrief. Zurück zu Hiob. Ihn kann ich mir ganz gut vorstellen, wie er seine Hände in die Hüften stemmt und sich bei Gott beklagt: Warum bist du so ungerecht zu mir? Du weißt doch, dass ich mich nicht an dir versündigt habe. Warum muss ich trotzdem so viel Leid ertragen? In Kapitel 29 hat Hiob uns, aber wohl auch Gott, erzählt, was für ein toller Kerl er war, bevor sein altes Leben in die Brüche ging. Zitat: Gerechtigkeit war mein Kleid, das ich anzog, und mein Recht war mir Mantel und Kopfbund. Nach seinen eigenen Worten kümmerte sich Hiob um die Armen und trat dafür ein, dass auch die Benachteiligten zu ihrem Recht kamen. Darauf ist Hiob stolz. Darauf weist er Gott hin. Dies möchte er doch bitteschön zur Kenntnis nehmen. Auch im vor uns liegenden Kapitel 31 werden wir Hiob mit dieser inneren Haltung begegnen. Vers 1 lautet: Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Herrlich, diese Ausdrucksweise. Hiob hat sozusagen ein Abkommen geschlossen mit seinen Augen, dass sie fremden jungen Frauen nicht hinterherblicken sollen. Schließlich ist Hiob verheiratet, und als gläubiger Mann will er sich nicht nachsagen lassen, es mit der ehelichen Treue nicht so ernst zu nehmen. Weiter ab Vers 2. Was gäbe sonst mir Gott als Teil von oben, und was für ein Erbe der Allmächtige aus der Höhe? Wäre es nicht Verderben für den Ungerechten und Unglück für den Übeltäter? Hier zeigt Hiob mit den Fingern auf andere, die es in moralischen Angelegenheiten nicht so genau nehmen wie er. Und er selbst klopft sich mal wieder anerkennend auf die Schulter. Ich fürchte, wenn er so weitermacht, wird er sich dabei noch irgendwann den Arm brechen. Die Verse 4-6. Hiob stellt die Frage, sieht er, sieht Gott, nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte? Bin ich gewandelt in Falschheit oder ist mein Fuß geeilt zum Betrug? Gott möge mich wiegen auf rechter Waage. So wird er erkennen meine Unschuld. Anders ausgedrückt, Gott, siehst du nicht, was für ein toller und grundsolider Kerl ich bin? Meinst du nicht, dass du deine Einstellung zu mir ein wenig korrigieren solltest? Nun, wir werden später noch miterleben, wie sich Hiob erstmals sozusagen mit Gottes Augen sieht und einen Schrecken bekommt. Weiter ab Vers 7. Ist mein Gang gewichen vom Wege und mein Herz meinen Augen nachgefolgt und blieb etwas hängen an meinen Händen, so will ich säen, aber ein anderer soll es essen. Und was mir gewachsen ist, soll entwurzelt werden. Hat sich mein Herz betören lassen um einer Frau willen, und hab ich an meines Nächsten Tür gelauert, so soll meine Frau einem anderen mahlen, und andere sollen sich über sie beugen. Denn das ist eine Schandtat und eine Schuld, die vor die Richter gehört. Soweit die Verse 7-11. Hiob legt also allergrößten Wert darauf, dass er sich in Bezug auf sein Eheleben nichts vorzuwerfen hat. Möglicherweise nahmen es andere Männer nicht so genau wie er. Deshalb zolle ich ihm dafür auch meinen vollen Respekt. Wenn da nur nicht dieser Stolz wäre, der in fast jedem zweiten Satz mitschwingt, der übrigens auch in christlichen Kreisen oft genug sein Unwesen treibt. Reicht es denn nicht aus, dass Jesus Christus für die Sünden der Menschen gestorben ist und dass Christen deshalb begnadigte Sünder sind? Warum sind manche von ihnen trotzdem so stolz auf ihr tugendhaftes Leben? Darauf, dass sie eine wunderbare Ehe führen, wohlgeratene Kinder haben, sich in ihrer Gemeinde engagieren oder sich für benachteiligte Mitmenschen einsetzen? So gut alle diese Dinge auch sind, gerecht vor Gott werden sie dadurch nicht, sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird ihnen von Jesus Christus geschenkt. Im Römerbrief, Kapitel 10, klagt Paulus darüber, dass manche Christen Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Zurück zu Hiob und zu seiner ehelichen Treue. Er deutet also an, dass andere Männer es damit nicht so genau nehmen. Wäre er auch einer von ihnen, dann hätte er durchaus Verständnis dafür, wenn Gott ihn dafür bestrafen würde. Und sogleich fügt er noch weitere mögliche Gründe für eine Bestrafung hinzu. Weiter ab Vers 12. Ja, das ist ein Feuer, das bis in den Abgrund frisst und all meine Habe bis auf die Wurzel vernichtet. Hab ich missachtet das Recht meines Knechts oder meiner Magd, wenn sie eine Sache wider mich hatten? Was wollte ich tun, wenn Gott sich erhebt? Und was würde ich antworten, wenn er nachforscht? Hat nicht auch ihn, den Knecht, derjenige erschaffen, der mich im Mutterleibe schuf? Hat nicht der eine uns im Mutterschoß bereitet? Habe ich den Bedürftigen ihr Begehren versagt und die Augen der Witwe verschmachten lassen? Hab ich meinen Bissen allein gegessen und hat nicht die Weise auch davon gegessen? Nein, ich habe sie von Jugend auf gehalten wie ein Vater und ich habe sie von Mutterleib an geleitet. Hab ich zugesehen, wie jemand ohne Kleid verkommen ist und den Armen ohne Decke gehen lassen? Hat er mich nicht gesegnet, wenn er von der Wolle meiner Lämmer erwärmt wurde?« Soweit die Verse 12-20. Wieder einmal hat es Hiob geschafft, sein vorbildliches Verhalten an die große Glocke zu hängen. Einen Verdienstorden will er dafür nicht, aber was er von Gott erwartet, ist im Grunde noch viel mehr. Gott soll seine Einstellung ihm gegenüber ändern. Und er soll endlich dafür sorgen, dass es Hiob wieder besser geht. Gesundheitlich, aber auch materiell. Hiob fährt fort. »Hab ich meine Hand gegen eine Weise erhoben, weil ich sah, dass ich im Tor Helfer hatte, so falle meine Schulter vom Nacken und mein Arm breche aus dem Gelenk. Denn ich müsste Gottes Strafe über mich fürchten und könnte seine Hoheit nicht ertragen. Hab ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum Feingold gesagt, mein Trost? Hab ich mich gefreut, dass ich großes Gut besaß und meine Hand so viel erworben hatte? Hab ich das Licht angesehen, wenn es hell leuchtete, und den Mond, wenn er herrlich dahinzog, dass mich mein Herz heimlich betört hätte, ihnen Küsse zuzuwerfen mit meiner Hand? Das wäre auch eine Missetat, die vor die Richter gehört, denn damit hätte ich verleugnet Gott in der Höhe. Hab ich mich gefreut, wenn's meinem Feinde übel ging und mich erhoben, weil ihn Unglück getroffen hatte? Nein, ich ließ meinen Mund nicht sündigen, dass ich verwünschte mit einem Fluch seine Seele. Haben nicht die Männer in meinem Zelt sagen müssen, wo ist einer, der nicht satt geworden wäre von seinem Fleisch? Kein Fremder durfte draußen zur Nacht bleiben, sondern meine Tür tat ich dem Wanderer auf. Hab ich meine Übertretungen, wie Menschen tun, zugedeckt, um heimlich meine Schuld zu verbergen? Weil ich mir grauen ließ vor der großen Menge und die Verachtung der Sippen mich abgeschreckt hat, so daß ich still blieb und nicht zur Tür hinausging? O, hätte ich einen, der mich anhört, hier meine Unterschrift, der Allmächtige antworte mir. Oder die Schrift, die mein Verkläger geschrieben. Wahrlich, dann wollte ich sie auf meine Schulter nehmen und wie eine Krone tragen. Das waren die Verse 21-36. Unglaublich, wie viele Gelegenheiten, gegen Gott zu sündigen, Hiob hier aufzählt. Und während manch einer vielleicht gerade zusammengezuckt ist, weil ein Wunderpunkt in seinem ganz persönlichen Sündenregister angesprochen wurde, kann Hiob immer wieder von sich sagen, nein, dessen habe ich mich nicht schuldig gemacht. In dem vorgelesenen Abschnitt hat er zum Schluss sogar den Wunsch geäußert, sein Ankläger, nämlich Gott, möge es ihm doch bitte schriftlich geben, dass er keine Schuld an ihm gefunden hat. Und diese Urkunde würde Hiob dann gern auf seine Schulter heften oder sie stolz wie eine Krone auf dem Kopf tragen, damit jeder sehen kann, dieser Hiob ist ein durch und durch ehrenwerter Mann. Niemand, nicht einmal Gott, kann ihm etwas vorwerfen. Und hier noch die letzten Verse aus Hiobs Schlussrede. Die Verse 37-40. Ich wollte alle meine Schritte ihm, also Gott, ansagen und wie ein Fürst ihm nahen. Hat mein Acker wider mich geschrien und haben miteinander seine Furchen geweint? Hab ich seine Früchte unbezahlt gegessen und seinen Ackerleuten das Leben sauer gemacht? So sollen mir Disteln wachsen statt Weizen und Unkraut statt Gerste. Die Worte Hiobs haben ein Ende. Soweit also die lange Schlussrede, die Hiob gehalten hat, nachdem zuvor sein Freund Bildad noch einmal den Versuch unternommen hatte, ihn zu einem Sündenbekenntnis zu bewegen. Zu den drei Freunden Eliphas, Bildad und Zophar müssen sich mittlerweile noch andere Leute hinzugesellt haben. Denn zu Beginn von Kapitel 32 ergreift nun ein gewisser Elihu das Wort, bis einige Kapitel später sogar Gott selbst in die Diskussion eingreift. Wenn ich Sie, liebe Hörer, schon einmal vorwarnen darf, auch Elihu ist nicht auf den Mund gefallen, sondern bringt es auf insgesamt 4 Reden, die in den Kapiteln 32-37 wiedergegeben werden. Währenddessen braut sich am Horizont ein Sturm zusammen, der schließlich über die Anwesenden hereinbricht. Alle versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Nur Hiob bleibt allein im Sturm zurück. Das ist der Zeitpunkt, zu dem Gott sich persönlich an Hiob wenden wird. Noch ist es aber nicht so weit, sondern die drei Freunde Hiobs geben sich als Verlierer der vorangegangenen Wortgefechte geschlagen, und Elihu versucht das Seine, Hiob zu belehren. Obwohl Elihu noch ziemlich jung an Jahren ist, kommt er dem Thema, das Hiob so sehr beschäftigt, am nächsten, nämlich warum er so leiden muss. Fast kommt mir Elihu wie ein Wegbereiter Gottes vor. Denn anschließend tritt Gott selbst in Erscheinung und versorgt Hiob mit einigen Informationen aus dem himmlischen Hauptquartier, auf die wir im Grunde doch alle angewiesen sind. Noch eine kleine Vorbemerkung am Rande. Elihu wird in Vers 2 als Busiter bezeichnet. Demnach ist er ein Nachfahre des Bus und damit ein Araber. Hören Sie nun aus dem Hiob-Buch Kapitel 32 die Verse 1 und 2. Da hörten die drei Männer, also die drei Freunde Hiobs, auf, Hiob zu antworten, weil er sich für gerecht hielt. Aber Elihu, der Sohn Barachels, des Busiters aus dem Geschlecht Ram, ward zornig. Er ward zornig über Hiob, weil er sich selbst für gerechter hielt als Gott. Elihu fängt also an zu reden, weil er zornig ist. Zornig in zweifacher Hinsicht. Erstens, weil Hiob sich die ganze Zeit selbst verteidigt hat und damit zum Ausdruck brachte, Gott macht einen Fehler, wenn er mich zu Unrecht so leiden lässt. Diese Anmaßung macht Elihu zornig. Ein weiterer Grund wird in Vers 3 genannt. Auch ward er zornig über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und doch Hiob verdammten. Keine Antwort zu finden auf Hiobs Problem, das wäre zu entschuldigen gewesen. Aber dass die drei Freunde versucht hatten, Hiob irgendeine konkrete Sünde anzudichten, das ist für Elihu nicht akzeptabel. Ich bin gespannt, welchen Erklärungsversuch er anzubieten hat im Hinblick auf Hiobs verzweifelte Lage. Elihu, ein junger Mann, der sich mit überraschend viel Sachverstand und Weisheit an die Frage herantraut, warum lässt Gott es zu, dass manch fromme Menschen so sehr leiden müssen, während der eine oder andere gottlose Mensch ein erstaunlich gutes Leben führt? Mehr dazu in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.